wenn man mal alle verwirrenden Randfragen der Theologie weglässt, alles, was zweit- und drittrangig ist, was bleibt dann? Was ist das Fazit von dem, was Gott von mir möchte? Das ist die Frage, die das Volk Israel dem Propheten Micha stellt. Und sie machen dann Micha in Kapitel 6 auch so verschiedene Vorschläge. Sie sagen zum Beispiel, sollen wir einjährige Rinder als Opfer für unseren Gott verbrennen? Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm Tausende von Schafböcken und Ströme von Olivenöl darbringen? Sollen wir ihm eventuell sogar unsere erstgeborenen Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Eine Praxis, die in manchen Religionen tatsächlich an der Tagesordnung war. An dieser Stelle sagt der Prophet Micha, nein, völlig daneben. Völlig daneben. Das ist es alles nicht, was Gott erfreuen würde, sondern Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben und in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Gehe mit ihm. Das haben wir uns da erstmal rausgezogen. Wir beschäftigen uns ja seit einer Weile in meinen Predigten damit, dass wir bei unserer Beziehung zu Gott uns klar sein muss, dass das der eigentliche, wichtige, wesentliche Wert ist, den Gott hat. Dass Gott selbst ein Gott der Beziehung ist. Und wir hatten dabei zunächst mal uns mit David beschäftigt, Psalm 23. In meiner letzten Predigt ging es um diesen Gedanken, dass Gott mit uns durch unser Leben gehen will. Wenn bei einem Pärchen der Junge das Mädchen fragt, wollen wir spazieren gehen, dann sollte das Mädchen nicht sagen, ach nö, lass uns doch lieber mit dem Bus fahren. Sondern sie weiß doch, wenn mein Schatz mich fragt, ich möchte gerne mit dir gehen, wir werden eine gute Zeit haben zusammen. Wir reden miteinander, öffnen unsere Herzen, wir kommen einander näher. Das ist es, was eigentlich dahinter steht, wenn er fragt, hör mal, wollen wir zusammen gehen? Früher gab es sogar diesen Ausdruck, nicht wahr? Wollen wir nicht zusammen miteinander gehen? Die Älteren erinnern sich. Was man heutzutage sagt, weiß ich nicht, muss ich aber auch nicht mehr. Wir haben in meiner letzten Predigt uns angeguckt, was es bedeutet, wenn Gott mit uns gehen will. Angefangen vom Aufstehen, wo Gott uns zuspricht. Fürchte dich nicht, meine Güte ist auch heute Morgen wieder für dich da. Durch alle Situationen, durch alle Herausforderungen des Alltags, in denen Gott unsere Hand hält oder manchmal eben auch drückt, dass wir merken können, oh ja, hier macht er uns auf eine Situation aufmerksam. Hier sollen wir vielleicht irgendetwas tun, irgendwie eine Sache, für eine Sache wach sein. Bis zum Abend, an dem wir wieder alles Gute und alles Schwierige an ihn abgeben dürfen, um wieder Ruhe und Erholung im Schlaf zu finden. Unseren Tag mit Gott teilen, jede einzelne Situation mit ihm gemeinsam leben und erleben. Das ist es, was Gott aus tiefstem Herzen möchte. Da schlägt sein Herz. Da sagt er, das ist es, was ich eigentlich erwarte und was ich gerne mit euch teilen möchte. Es ist der Kern unseres Glaubens, denn unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Wir wollen heute noch einen letzten Gedanken betrachten und dann damit diese Predigtreihe abschließen, passenderweise direkt zur Sommerpause. Also von daher haben wir das dann fertig. Aus Römer 8, Vers 15 möchte ich mit euch heute den Text anschauen. Da sagt Paulus, denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen, wie Sklaven sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Und durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, aber Vater. Wenn ihr einem Menschen, der mit dem Gott der Bibel, mit Jesus, überhaupt mit Glaubenssachen nichts oder nicht viel anfangen kann, wenn ihr ihm deutlich machen möchtet, was das eigentlich bedeutet, mit Jesus zu leben. Und wenn ihr einen Bibeltext sucht, der das klar macht, dann nehmt diesen Vers. Denn diese Worte beschreiben ganz genauso die Beschaffenheit und vor allen Dingen den Geist des Glaubens. Das ist hier nicht in erster Linie eine theologische Abhandlung, sondern dieser Text sagt, wie es sich anfühlt, mit Jesus zu gehen. Und er spricht damit zumindest in erster Linie nicht unseren Verstand an, sondern er verknüpft unsere Verbindung mit Gott mit Gefühlen. Gefühlen, wie wir sie in alltäglichen Begegnungen haben. Wie wir so im Miteinander unter uns, in uns drin abgeht. Und zwar macht er in seinem Text hier als erstes mal eine Negativaussage. Es heißt hier, Glaube an Gott, Leben mit Gott, das fühlt sich niemals so an wie Sklaverei. Wie so ein Ungleichgewicht in einer Beziehung, ja, wo die eine Seite immer nur unten steht und ausgebeutet wird und den Mund halten soll und zu spuren hat. Jetzt kennen wir Sklaverei in unserer Gesellschaft nicht mehr, Gott sei Dank. Aber ich habe überlegt, wie man das heute sagen könnte. Vielleicht so, echter Glaube, echtes Leben mit Gott fühlt sich niemals so an, als wärt ihr bei der Bundeswehr. Also sozusagen Gefreiter ist, glaube ich, das Kleinste, was es gibt. Nur der Befehlsempfänger, wo einer oben steht und ihr müsst tun, was er sagt. Oder echter Glaube, echtes Leben mit Gott fühlt sich auch niemals so an, als wärt ihr der ungebremsten kapitalistischen Marktwirtschaft ausgesetzt. Also wo man nur mit Ellenbogen nach vorne kommt. Wo es darum geht, so nach oben zu buckeln, nach unten zu treten. Wo man irgendwie versucht, Karriere zu machen und den anderen irgendwie auszustechen. Wo der Stärkere letztlich gewinnt und der Größere den Kleinen frisst. Oder noch ein Vergleich, echter Glaube, echtes Leben mit Gott fühlt sich auch nicht so an, als wärt ihr vor Gericht oder in den Mühlen der deutschen Bürokratie, so wo der Mann hinterm Schreibtisch oder die Frau hinterm Schreibtisch entscheidet, was mit euch jetzt wird. Und ob sie ja sagt oder nein, davon hängt für euch eine ganze Menge ab, aber ihr könnt da nichts tun. Man fühlt sich hilflos, man fühlt sich ausgeliefert. Und ich möchte euch einfach bitten, auch wenn ihr mal so rumschaut, und ich meine, das Leben treibt einen ja auch mal hierhin, mal dahin, immer da, wo ihr beim Besuch einer christlichen Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft so dieses Gefühl habt, wo dieses Empfinden aufkommt, oha, hier musst du aber auf der Hut sein. Hier musst du aber aufpassen, dass du nichts Falsches sagst. Hier hat einer zu sagen und die anderen haben zu spuren. Hier frisst auch der Große mal den Kleinen. Hier muss man auf der Hut sein, dass man nirgendwo sein falsches Kreuzchen macht, irgendwo beim Amt oder so. Immer wenn ihr in einer, ja eigentlich Gemeinschaft generell oder eben auch gerade in einer christlichen Gemeinschaft so dieses Empfinden fühlt, so, dann läuft etwas falsch. Leben mit Jesus fühlt sich nie an wie Bedrückung. Das ist nicht gemeint von Jesus so. Sondern, und Paulus sagt, damit kommt er jetzt hier zur Positivaussage, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Echtes, wahres Christsein fühlt sich an wie eine Familie. Echtes Christsein fühlt sich an wie die vollgültige Adoption als Sohn, als Tochter des Vaters, der dich von ganzem Herzen liebt. Und dann setzt Paulus noch einen drauf, er sagt, echtes Christsein fühlt sich nicht nur so an, es ist es auch tatsächlich. Er spricht hier von rechtmäßigen Söhnen und Töchtern. Manchmal gibt es ja so diesen Spruch, wenn so eine starke Verbindung zwischen einer älteren und einer jüngeren Person besteht, er ist wie ein Sohn für mich oder sie ist wie eine Tochter für mich. Schön, aber sie ist nicht wirklich deine Tochter. Er ist nicht wirklich dein Sohn. Fühlt sich vielleicht so an, aber nach dem Familienrecht ist sie das nicht. Hier aber spricht Paulus im nächsten Vers auch von Erben, also von der rechtlichen Seite der Kindschaft, dieser Vater-Kind-Beziehung, in die wir durch Jesus eingesetzt werden. Also das ist für ihn nicht nur so ein herzerwärmender Vergleich. Och, das darf man sich mal so vorstellen wie eine Familie. Nein, das ist es tatsächlich. Ihr werdet eingesetzt in diese Kindschaft. Vollgültig. Johannes unterstützt diese Wahrheit einmal in 1. Johannes 3. Da sagt er, nimm mal den nächsten Vers dazu. Seht, wie groß die Liebe Gottes ist, denn wir dürfen uns nicht nur seine Kinder nennen, sondern wir sind es wirklich. Das gilt, das steht da. Das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, die Aufnahme in die Familie Gottes. Und ich möchte jetzt mit euch noch zwei Bereiche anschauen, in denen sich Familienleben am offensichtlichsten zeigt. Ich weiß, Familienleben ist sehr viel facettenreicher und so viele Familien es gibt, so viele Möglichkeiten gibt es auch, Familie zu leben. Aber lass mich zwei Bereiche nennen, von denen ich meine, dass sie auch in jeder Familie irgendwo anzutreffen sind und irgendwie auch stattfinden oder zumindest stattfinden sollten. Erstens, Familie ist der Ort, wo ein entscheidender Teil meiner Charakterentwicklung geschieht. Gleich am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott feststellt, das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, er braucht ein Gegenüber. Und zwar nicht nur jemand zum Kuscheln, sondern auch, damit er jemanden hat, mit dem er diskutieren kann und mit dem er sich auseinandersetzen kann. Gott sieht, Adam braucht ein Gegenüber, um auch mal mit jemandem aneinander zu geraten. Um sich selbst auch mal in Frage zu stellen. Um auch mal Kompromisse eingehen zu müssen. Um Rücksicht auf andere zu lernen. Familie ist ein Ort, wo ein entscheidender Teil meiner Charakterentwicklung geschieht, wo ich mit anderen Meinungen konfrontiert werde, wo ich mich mit anderen Lebensstilen auseinandersetzen muss, wo mir sogar mal auch eine Form von Unrecht geschieht. Ganz einfach deswegen, weil es in keiner Familie immer und überall völlig gerecht zugehen kann. Ich weiß, mein Bruder hat mir das mal erzählt, als seine beiden Töchter noch klein waren, Dina und Dana heißen die beiden. Und als die klein waren und einmal wollten sie Saft haben, wie es dann so geschieht, und der Vater sollte ihnen Saft eingießen und er stellte also die beiden Gläser nebeneinander, denn sie wussten schon, dass sie darauf achten, dann goss er Saft in das, dann goss er Saft in das, dann hatte der eine ein bisschen mehr als der andere. Oh, geht ja gar nicht. Ne, großes Geschrei. Okay, goss er in das andere ein bisschen Saft rein, war da wieder ein bisschen mehr. Dann hat sich die andere beschwert. Dann ging es wieder und es war wieder nicht so ganz richtig. Und irgendwann, an irgendeinem Punkt, hat er gesagt, hört mal, ihr beiden, ihr müsst eins lernen, das Leben ist nicht gerecht. Das Leben ist nicht gerecht. Das lernen wir zunächst mal auch in der Familie, da wo man eben miteinander sich auch auseinandersetzen muss und wo das eben nicht immer alles so geht. Familie ist ein Ort, wo wir folglich dann auch Vergebungsbereitschaft lernen können, wo ich meinen Charakter am anderen abschmirgeln muss. Und sehen wir das Gleiche, erleben wir ja in ähnlicher Form auch in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Auch hier sind wir doch natürlich nicht immer alle gleicher Meinung. Auch bei uns treffen verschiedene Lebensstile und Traditionen und auch Frömmigkeitsstile aufeinander. Ja, der eine kommt aus der Gemeinde, der andere kommt aus der anderen Gemeinde. Ja, bei uns haben wir das immer so gemacht. Ja gut, aber jetzt sind wir hier. Hier müssen wir miteinander jetzt finden, wie wir es gemeinsam machen, wie wir es miteinander machen. Hier müssen wir auch Standpunkte vertreten, diskutieren, überdenken, mal korrigieren oder sogar mal auch einen Standpunkt aufgeben. Paulus sagt, das ist nicht der negative Nebeneffekt vom Zusammenleben. Das ist etwas, wo ihr wachsen könnt dran. Das ist gut so, das ist gewollt so von Gott. Gemeinde ist keine Bürokratie, in der alles durch Formulare und Vorschriften geregelt ist und wo man einfach nur im Zweifelsfall mal nachgucken braucht, ja genau, hier steht's, ne, ich habe recht. Und dann ist die Sache gelaufen. Nein, sondern Gemeinde und das andere noch. Gemeinde ist auch ja kein Wirtschaftsunternehmen, was wir auch gesagt haben, so wo der Mächtigste zu sagen hat, wo der Reichste zu sagen hat und der Rest zu spuren hat. Sondern Gemeinde, sagt Paulus, ist eine Familie und bei einer Familie muss man miteinander reden. Man muss streiten, man muss sich versöhnen, man muss einander entgegenkommen, man muss Kompromisse finden, man muss Standpunkte vertreten oder eben auch mal verlassen. Und ihr spürt es schmirgeln, oder? Das ist doch nicht einfach, was ich hier erzähle. Es ist ganz lustig, wie ich es erzähle. Aber es ist doch nicht einfach, was ich hier gerade beschreibe. Paulus sagt, das sind nicht nur unangenehme Nebengeräusche, das ist von Gott so gewollt. Ein Wort an die Singles und an die Alleinerziehenden unter uns. Das ist nicht der Punkt, an dem ihr resignieren und enttäuscht oder sogar bitter sagen solltet. Na und bei mir hat es dann wohl nicht so ganz geklappt mit Gottes wunderbarem Plan, oder? Das ist nicht leicht. Ich will da keine schnelle, einfache, oberflächliche Antwort geben. Und eins muss uns natürlich klar sein. Eine Gemeinde kann nie wirklich immer auch ein tatsächlicher Ersatz für eine Familie sein. Für eine funktionierende, vollständige Familie. Aber ich möchte trotzdem dies eine heute Morgen anfügen. Sie ist trotzdem eine wunderbare Chance, so dicht mit Menschen hier zusammenzuleben, dass du hier die Herausforderung und auch die Wärme einer engen Gemeinschaft spüren kannst. Gut, heute Morgen ist Wärme jetzt nicht so super schön. Man denkt, ja, kann noch ein bisschen kühler sein. Aber ihr versteht mich, dass man beides spürt. Einmal die Herausforderung, wo ich mich abschmirgel, und zum anderen dieses Geborgensein. Darum bleibe nicht nur bei diesem relativ glatten Sonntagmorgen, sondern such dir eine Kleingruppe. Denn das ist es ja doch meistens, wo dann tatsächlich das Verzahnen beginnt, wo man mit einmal merkt, oh ja, der ist aber dann doch wieder ein bisschen anders als ich, und wo man miteinander ins Gespräch kommt. Das ist nicht immer bequem, aber es ist ein super Arbeitsfeld für Gottes Wirken an deinem Charakter. Erstens Charakterentwicklung. Das Zweite, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Familie bedeutet auch Geborgenheit. Geborgenheit, die wir fühlen können. Kurzes Beispiel von mir, als ich noch jung war. Im Leben eines jungen Menschen kommt die Zeit, wo er sich von den Eltern abnabeln muss und seinen eigenen Weg finden muss. Und ich weiß, das ist bei mir damals auf eine recht expressive Weise geschehen, wenn ich es mal so nennen darf. Das heißt also, ich habe mich mit Zeitlang auch gerade auf der Arbeit mit einer Reihe von möglichen und auch unmöglichen Typen eingelassen. Und bin da auch in Kreisen unterwegs gewesen, die meine Eltern jetzt nicht ganz so toll fanden. Ich muss allerdings eines sagen, das mich eins die ganze Zeit immer begleitet hat. Egal, wo ich war und mit welchen Leuten ich rumhing, eines wusste ich immer. Wenn nichts mehr geht, wenn vielleicht auch einige dieser vermeintlichen Freunde hier mich im Stich lassen würden, wenn ich Probleme bekommen würde, wenn nichts mehr geht, wo ich mich dran wenden kann, das ist meine Familie. Wo ich anklopfen kann, das ist zu Hause. Meine Eltern haben später so ausgedrückt, wenn nachts nach 23 Uhr das Telefon klingelte, war die Chance bei 95%, dass am anderen Ende Tom dran war. Und er hatte wieder irgendwas, irgendein Liebeskummer oder mit dem Motorrad liegen geblieben oder irgendwie wusste er nicht weiter. Am Ende klingelte dann das Telefon der Eltern. Und das stimmt, wenn irgendwas furchtbar schief gelaufen war, wusste ich, bei manchen Freunden brauchst du damit nicht anzukommen. Da bist du an der falschen Adresse. Aber ich habe eine Familie, ich habe Eltern, zu denen ich immer wieder gehen kann. Mir war schon durchaus klar, dass dann sehr bald Punkt 1 zum Zuge kommen würde. Ich musste mich dann natürlich mit meinen Eltern, mit meinem Papa auseinandersetzen über das, was jetzt hier schiefgelaufen ist und was ich vielleicht in Zukunft auch mal ein bisschen anders angehen sollte. Das gehörte ja dazu. Das war auch notwendig und dazu war ich aber auch bereit. Aber das Wichtigste war, die Tür war offen. Das wusste ich immer. Die Tür war offen. Wo sonst kann man sich so fallen lassen? Wo sonst kann ich von überall her zurückkommen, zur Ruhe kommen, meine Fehler überdenken und kann von da aus neu starten? Familie im Idealfall. Familie im Idealfall ist das Fundament, wo man nach einem gescheiterten Versuch wieder festen Boden unter den Füßen bekommt. Familie ist der Ort, an dem man innehalten kann, von dem man dann auch wieder neu starten kann. Dieses Fundament, diese Geborgenheit möchte Gott uns durch die Beziehung zu ihm und eben auch untereinander hier in der Gemeinde schenken. Und dieses Fundament, diese Geborgenheit wollen wir als Gemeinde Menschen, die zu uns kommen, bieten. Den Kindern, den Jugendlichen, den Alleinerziehenden, den Ehepaaren, die Stress miteinander haben, den Älteren und den Alten, eigentlich allen. Das möchten wir gerne hier schaffen. So eine Gemeinschaft, wo du kommen kannst, wo jeder auch von außen kommen kann und weiß, zunächst mal ist er angenommen. Und er kann zunächst mal zur Ruhe kommen und er findet hier offene Arme, offene Hände, die ihn willkommen heißen und von wo er aus sich neu setteln kann und von wo aus er neu starten kann, einen neuen Anfang machen kann. An dieser Stelle jetzt noch ein Wort zu einer Episode aus unserer Gemeinde, wo genau diese Haltung anscheinend schiefgelaufen ist. Ist noch nicht lange her. Und ich denke, ihr könnt was, oder die meisten von euch können was von euch damit anfangen. Viele von euch haben ja mitbekommen, dass wir vor ein paar Monaten ein Ehepaar hier in unseren Räumlichkeiten hatten. Mary und Goran aus Kroatien und Mazedonien. Sie hatten sich per E-Mail mit einem Hilferuf an uns als christliche Gemeinde gewandt, weil sie seit kurzem obdachlos waren. Eine Rückfrage beim Ordnungsamt, da bin ich gewesen, habe mit der Frau gesprochen, die ergab dann, dass den beiden wohl von ihrem Vermieter übel mitgespielt worden war und sie sich deshalb jetzt in dieser Notlage befanden. So haben wir zunächst mal das Gemeindehaus ihnen als Notunterkunft angeboten und wir konnten ihnen nach einem großzügigen Angebot von Schöbels die Dachwohnung hier, Olympiaweg 6, dann vermitteln. Sie hatten eine Arbeit bei einer Zeitarbeitsfirma gefunden. Sie zeigten sich auch sehr dankbar für die Hilfe, die wir ihnen entgegenbrachten. Sie haben ein paar Mal das Gemeindehaus geputzt hier bei uns, immer mal wieder bei unserem Café mit angepackt, Sachen hin und her geräumt, haben auch regelmäßig hier die Gottesdienste besucht. Ich habe sie uns einmal am Sonntagmorgen vorgestellt. Vielleicht erinnern sich einige von euch auch noch an sie. Eines Abends erhielt ich dann von Mary eine WhatsApp-Nachricht, dass ihr Vater wohl einen Schlaganfall erlitten hatte und sie deshalb jetzt unmittelbar nach Mazedonien reisen musste. Kurz darauf aber war auch das Auto weg, es waren beide verschwunden. Der Kontakt zu ihnen übers Handy riss vom einen auf den anderen Tag ab. Schließlich bekamen Schöbels Besuch von der Polizei. Edith hat sich ordentlich erschrocken, nicht wahr? die fragten nach den beiden, wohnen hier. Mary und Goran, weil sie wohl mit den Steuern für ihr Auto im Rückstand waren. Und im Gespräch mit der Polizei, Edith, du hast mir das dann nachher alles erzählt, da stellte sich heraus, dass die beiden dort wohl schon bekannt waren. Die Geschichte mit dem Schlaganfall, das lag wohl schon ein Jahr zurück. Das war jetzt nicht die Unwahrheit, aber es war schon länger her. Und sie haben dann auch gehört, dass es bei den beiden wohl an mehreren Orten in Deutschland und auch woanders wo eine Reihe von Dingen gab, die nicht geklärt waren. Und der Gedanke liegt natürlich nahe, dass sie deshalb jetzt die Flucht ergriffen hatten, weil jetzt da plötzlich da die Beamten vor der Tür standen. Einige Fragen bleiben offen. Wollten die beiden uns einfach nur ausnutzen? Es hat sich für mich erstmal nicht so angefühlt. Haben sie in betrügerischer Absicht gehandelt oder haben sie ihr Leben einfach nur nicht auf die Reihe gekriegt? Puh, das weiß ich nicht. Das finde ich schwer zu sagen. Da ist der Übergang auch manchmal fließend. Das weiß man nicht so genau. Waren wir zu leichtgläubig? Ja, vielleicht schon ein bisschen. Nach meiner Nachfrage im Ordnungsamt war ich überzeugt, zwei notleidende Menschen vor mir zu haben. Es wäre eventuell noch besser gewesen, etwas genauer nochmal hinzuschauen und nachzufragen. Daraufhin habe ich mich gefragt, würde ich es wieder tun? Würde ich bei einem Hilferuf wieder die Gemeindeleitung fragen, ob wir unser Haus als Notunterkunft zur Verfügung stellen? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich gedacht habe, ja. Ich glaube, ja. Ich denke, ich wäre etwas vorsichtiger. Ich würde versuchen, ein paar Informationen zu bekommen. Aber letztlich, wenn jemand bei uns an die Tür klopft und um Hilfe bittet, würde ich wieder schauen, ob wir auf eine gute, vielleicht etwas überlegtere Weise helfen können. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, doch, ganz sicher. Ich würde es wieder machen, vor allen Dingen nach der Predigt von Benno letzte Woche. Denn was wird sonst aus uns? Und mit uns meine ich uns als Gemeinde und mit uns meine ich dich und mich. Was macht das mit uns, wenn wir uns zurückziehen von jedem und jeder, der an unsere Tür klopft, wenn wir jedem mit Misstrauen erstmal nur begegnen? Was macht auch solch eine Sicht vom Leben mit uns? Dass alle um uns herum uns doch bestimmt nur ausnutzen wollen? Jede Spam-Nachricht, alles, was da so hereinkommt, nicht wahr? Das ist ja unüberschaubar und man muss sich gegen alles irgendwie immer nur wehren. Alle wollen mich immer nur über den Tisch ziehen, alle haben es nur auf das eine abgesehen. Ich bin überzeugt, wenn wir uns so einer Sicht vom Leben und von den Menschen überlassen, wenn ich mich so einer Sicht überlasse, dann verlieren wir mehr, als wenn mal einer uns ein paar Euros aus der Tasche zieht. Wenn wir unser Vertrauen wegwerfen, verlieren wir mehr, als wenn wir halt mal ein bisschen mal was draufzahlen, oder? Denn was bleibt am Ende? Was bleibt am Ende auch von dieser kleinen Episode? Lass uns mal schauen, was für die beiden bleibt, wogegen sie sich auch nicht wehren können. Die beiden haben erlebt, und das können sie auch nicht leugnen, die beiden haben erlebt, dass eine Freikirche ihnen von der Straße weg die Tür geöffnet hat. Sie bekamen zwei Sofas zum Schlafen, eine Dusche zum Duschen, ein paar Euros, um sich was zu essen zu kaufen. Auch wenn sie nicht viel verstanden haben, haben sie in unseren Gottesdiensten gesessen. Sie haben, wie ich das beobachten konnte, mitgesungen, mitgeklatscht. Da saßen sie. Sie haben die Gemeinschaft einer Gemeindefamilie erlebt. Und das können sie nicht leugnen. Sie haben das Angebot bekommen, hier mit einer Wohnung und einer Arbeitsstelle neu zu starten. Sie haben Vertrauen geschenkt bekommen. Was hat es gebracht? Hat es ihr Leben verändert oder nicht? Ich kann das nicht beurteilen. Dem Augenschein nach ist es erstmal nicht so. Aber was wissen wir denn, was Gottes Geist durch das Erlebte in ihnen noch bewirken kann? Was wissen wir denn, was er noch für einen weiteren Weg auch mit ihnen hat und welche Rolle dieses Erlebnis im Olympiaweg in dieser komischen Gemeinde da noch einmal für sie spielen wird? Was wissen wir denn, was Gott daraus machen kann, dass die beiden erlebt haben, in einer Familie willkommen geheißen zu werden und angenommen zu sein? Ich weiß für mich nur eins, ich möchte weiterhin Tag für Tag an der Hand meines Vaters im Himmel gehen und ich möchte darauf achten, was er von mir will und wo und wann er auch mal meine Hand drückt und sagt, hier, sei mal wach, schau mal, wo jemand dich braucht. Ich möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Wollen wir uns diese Offenheit bewahren? Von Beziehungen haben wir gesprochen. Und unserem Gott ist die Beziehung zu uns so wichtig, dass er jeden Morgen neu zu dir sagt, hier ist meine Hand. Lass uns wieder gehen, lass uns wieder starten durch diesen Tag. Und wenn auch dir mal was daneben geht, denn alles machst du doch auch nicht richtig, oder? Dann darfst du wissen, ich liebe dich so sehr, du bist immer wieder willkommen. Du kannst auch nach 23 Uhr noch bei mir anrufen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und ich werde in Ewigkeit dein Vater sein. Ich möchte, dass Menschen bei uns diesen Gott und diese Haltung unter uns spüren, auch in Zukunft.